In den 90er Jahren kam es zu einer Gewaltspirale in der Bundesrepublik, ausgelöst durch Rechtsextremisten. Wie bereits in Mölln 1992 kamen auch beim Anschlag in Solingen 1993 unschuldige Menschen ums Leben. Dieser Anschlag hat die Bundesrepublik nachhaltig geprägt. Für die deutsche und die türkische Bevölkerung in Deutschland sowie Personengruppen anderer Nationalitäten war Solingen eine schockierende Zäsur, die das Fass zum Überlaufen brachte. Aufgebrachte Türken gingen auf die Straßen und forderten Konsequenzen. Ihnen standen deutsche Bürgerinnen und Bürger aller Couleur zur Seite. Personen aus dem rechtsextremistischen Spektrum stellten sich demonstrativ dagegen. Dadurch kam es beispielsweise in Solingen phasenweise zu Straßenschlachten ähnlichen Zuständen, die sich auch andernorts bemerkbar machten. Doch nach und nach kehrte Normalität ein. Vor allem durch den Ruf von Mevlüt Genç nach Versöhnung. Die Mutter der Opferfamilie von Solingen verlor einen Teil ihrer Familie, aber nicht ihren Glauben an ein friedliches Miteinander. So herrschte die Annahme, dass Solingen das Ende einer dunklen Phase eingeläutet und die Bevölkerung quasi wachgerüttelt hätte. Dieses Klima war förderlich für die bessere Integration der türkischen Bevölkerung in die deutsche Gesellschaft. In den folgenden Jahren nahm beispielsweise die Zahl der Einbürgerungen von Türkischstämmigen in Deutschland zu. Doch diese Stimmung wurde unter anderem durch ein Buch voller rassistischer Thesen als Bestseller und später durch die Aufdeckung einer Neonazi-Terrororganisation gedämpft. Mein Name ist Hüseyin Topel. Ich bin Autor dieser Folge und begebe mich gemeinsam mit Ihnen ein zweites Mal auf eine ganz persönliche Reise. In Köln-Korweiler ist das Wetter schön. Die Sonne strahlt, die hohen Plattenbauten werfen große Schatten auf meinen Weg. Wenn ich will, laufe ich unter der Sonne, die mich wärmt. Wenn ich will, laufe ich im Schatten, der auch seine Vorteile mit sich bringt. Heute wechsle ich hin und her. Etwas Sonne, dann wieder kühler Schatten. Ich war vor 7, vielleicht 8 Jahren das letzte Mal hier. Großeltern besuchen. Heute habe ich meinen Journalistenkollegen Fatih Aktürk mit dabei. Ich will ihm zeigen, wo ich früher gelebt habe. Wir sind quasi auf den Spuren meiner Kindheit. Meine ersten 10 Lebensjahre habe ich hier verbracht. Es waren mehr sonnige Tage, schöne Jahre. Das war mein Spielplatz. Eine Straße mit Gefälle und einem Geländer links und rechts das Dornengebüsch. Das war für meinen damals besten Freund Serkan und mich ein Fußballtor. Serkan stand gerne zwischen den Pfosten. Ich habe es geliebt zu schießen. Bis heute hat sich daran wenig verändert. Meine Freunde heute finden es lustig, dass ich einer aus Korweiler bin. Warst du Korweiler? Lautet meistens die Reaktion. Sie verbinden damit Ghetto, Kriminalität und schlechte Aufstiegschancen. Dieses Schwarz-Weiß-Denken ist falsch. In der Obhut meiner Familie hatte ich eine wirklich angenehme Kindheit hier. Kriminalität habe ich persönlich nicht erlebt. Auf der Straße wurde überwiegend Türkisch gesprochen, auf dem Schulhof Deutsch. Auf der Straße haben die türkischen Tanten auf die Kinder des Viertels aufgepasst. Auch die größeren Jugendlichen hatten Respekt vor ihnen. Schließlich waren das Freunde ihrer eigenen Eltern. Und in der Schule waren die Lehrerinnen und Lehrer da. Sie haben ihren Auftrag erfüllt. Meine Lehrerin hieß Frau Heilmann. Sie war in Ordnung. Gemeinsam mit Serkan waren wir die Klassenbesten. Mir wurde eine gymnasiale Empfehlung ausgesprochen, ihm aber nicht. Schon als Kind fragte ich mich, warum eigentlich? Viel später habe ich erfahren, dass meine Gymnasialempfehlung gar nicht so selbstverständlich war. Hey Fatih, genau hier habe ich Fußball gespielt und mir meine ersten Narben auf dem zugefrorenen Ascheplatz geholt. Auf dem Platz von SC Weiler Volkhofen. Ich musste bei Regen und Schnee weit laufen, um am Trainingsgelände zu stehen. Im Winter ist Asche richtig böse.
Hä? Warte mal. Wir sind doch nicht mehr in Korweiler. Das waren mit dem Auto gerade 3 Kilometer von eurer alten Wohnung hierher. Ihr hattet schon damals ein eigenes Einkaufszentrum, aber keine eigene Fußballmannschaft in der Gegend?
Komisch, oder? Unter meinem letzten Trainer in Köln, dem Achim, habe ich erstmals die Nummer 10 bekommen und die Kapitänsbinde. Das war für mich traumhaft. Das war mein größtes Ziel als kleiner Junge, endlich die Nummer 10 zu tragen und Verantwortung für die Mannschaft zu übernehmen. Und dann sind wir plötzlich umgezogen. Was für ein Mist.
Auch die Häuser hier sind anders als in Chorweiler. Dort stehen mehrstöckige Plattenbauten, hier Reihenhäuser mit großen Gärten.
Ich kannte keine türkische Familie, die hier gewohnt hat. Wenn wir außerhalb von Chorweiler Bekannte besucht haben, sind wir nach Dormagen gefahren. Da gab es auch nur Plattenbauten. Hier in Weiler habe ich nur Fußball gespielt. Naja, bis wir nach Solingen gezogen sind.
Hattest du eigentlich die Grundschule schon abgeschlossen, als ihr nach Solingen gezogen seid?
Das letzte halbe Jahr der 4. Klasse war ich auf einer Grundschule in Solingen.
Und war das anders?
Ja, voll. Ein neuer Ort, eine neue Schule und ein neues Umfeld. Und voll viele deutsche Kinder in der Klasse. Ich kannte diese Namen gar nicht. Yvonne, Felix, Rüdiger und so. In Chorweiler hießen meine Klassenfreunde Kamber, Kayhan, Serkan, Sibel.
Oh, können wir so langsam wieder zurückfahren? Ich muss noch mit meinem Sohn zum Fußballtraining nachher. Jetzt sind Sie an der Reihe.
Ja, klar. Ich bin fertig hier. Wir können los.
Du meintest gerade, dass nur du eine Empfehlung aufs Gymnasium bekommen hast. Aber dein Kumpel hatte doch dieselben Noten. Was ist mit ihm?
Der hatte wohl Pech.
Was meinst du damit?
Mein Vater hatte auf meine Lehrerin eingeredet. Ich sollte ursprünglich auch nicht auf ein Gymnasium. Ich würde das nicht schaffen. Aber er hat sie überzeugt. Serkans Eltern waren wesentlich älter. Sein Vater stand neben meinem Großvater am Fließband in Köln bei Ford.
Und dein Vater, als Akademiker, spricht perfekt Deutsch. Ich verstehe. Wie viele Kinder wohl so auf die Hauptschule gekommen sind?
Wallah, keine Ahnung. Diese armen kleinen Paschas. In meiner Jugend war das Leben in Deutschland cool. Solingen war für einen Jugendlichen eine gute Stadt, um mit verschiedenen Dingen in Berührung zu kommen. Schule, Sport, Freizeit, Ausgehen, Verlieben. Verrückt ist, dass ich die Altstadt von Köln das erste Mal besuchte, als ich nicht mehr in Köln wohnte. Wir sind gemeinsam mit Freunden nach Köln gefahren. Die Bahn machte Halt am Köln Hauptbahnhof. Da stand ich nun vor dem Kölner Dom und war fasziniert. Da habe ich verstanden, dass wir in Chorweiler recht isoliert waren. Mit dem echten Köln fast nichts zu tun hatten. Ich ärgerte mich über meine Familie, dass wir Köln nie so richtig gemeinsam erkundet, nicht einmal den Dom besichtigt haben. Ich verstand aber auch, dass wir Türken oder Deutsch-Türken in Chorweiler in der Peripherie gut aufgehoben waren und ein Stück weit draußen bleiben sollten. Mit einem tollen Einkaufszentrum, dem City Center, waren wir mit allem bedient, wonach das Herz begehrt. Hochhäuser prägen die Skyline von Chorweiler. Mittendrin das City Center Chorweiler. Rund 100 Shops laden hier zu ausgiebigen Shoppingtour ein. So beschreibt die Stadt Köln auf der eigenen Homepage das City Center. Die Skyline von Köln-Chorweiler. Gibt es eigentlich Postkarten davon? Rückblickend verstehe ich den eigentlichen Beweggrund meiner Eltern, Chorweiler zu verlassen. Für meine Bildung war das kein guter Ort. Im Chorweiler Veedel gibt es beispielsweise überhaupt kein Gymnasium. Auch aus beruflichen Gründen meines Vaters hat sich uns damals als erstes Solingen angeboten. Also die Stadt, in der nur wenige Jahre nach meiner Geburt das Haus der türkischen Familie Genç brannte und 5 Frauen und Mädchen in den Tod gerissen wurden. In Solingen bin ich erwachsen geworden. Nach meinem Abitur 2009 habe ich in Düsseldorf studiert. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Semester ich war, als ich das erste Mal im Leben mit der Frage konfrontiert wurde, ob ich als Teil dieser Bevölkerung tatsächlich akzeptiert werde. Diese Frage hatte ich mir zuvor nie gestellt. Doch dann erschien ein Buch. Das war in aller Munde. In Talkshows wurde nur noch darüber gesprochen. Da ging es um einen SPD-Politiker und seine rassistischen Thesen. Rassismus in der SPD? Geht das überhaupt? Lange Jahre galt die SPD innerhalb der türkischen Community als die einzige wählbare Partei. Ich habe nach dem Buch gesucht und wurde in der nächsten Buchhandlung fündig. Das auffallend knallrote Buch stand ganz oben bei den Bestsellern und war fast vergriffen. Oh, das Buch scheint ja bald ausverkauft zu sein.
Ja, die Nachfrage ist so hoch, dass wir das Exemplar schon mehrfach nachbestellen mussten.
Aha, okay. Was macht das?
20 Euro bitte. Eine Tüte dabei für 20 Cent?
Nee, das geht auch so.
Da hatten Sie aber Glück. Viel Spaß mit der Lektüre. Schönen Tag noch.
Danke, ciao. Deutschland schafft sich ab. Von Thilo Sarrazin. Vorab, es ist mir wichtig zu betonen, dass die Meinungen von Sarrazin nicht die Meinungen der gesamten deutschen Bevölkerung widerspiegeln. Es gibt viele Menschen in unserem Land, die für eine offene und tolerante Gesellschaft eintreten. Ich glaube sogar, es ist die Mehrheit. Sarrazin und Personen, die in der Integrationsdebatte so denken wie er, sind in der Minderheit. Doch das Buch von Sarrazin wird in vielen Beurteilungen als in Teilen rassistisch kritisiert. Viele Kritiker haben bemängelt, dass Sarrazin in dem Buch bestimmte Bevölkerungsgruppen pauschalisiert und stigmatisiert, dabei auch Vorurteile bedient habe. Sarrazin stellt laut Expertinnen und Experten Migranten und insbesondere Musliminnen und Muslime als homogene Gruppe dar und impliziert, dass sie nicht in der Lage sind, sich erfolgreich in die deutsche Gesellschaft zu integrieren. Er vertritt laut Analysen die These, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen aufgrund ihrer genetischen Veranlagung weniger intelligent seien als andere. Vielleicht lesen wir einfach ein bisschen aus dem Buch.
Es fehlen auch Aussagen zur unterschiedlichen Fruchtbarkeit der verschiedenen Migrationsgruppen und den damit verbundenen demografischen Implikationen. Laut Mikrozensus 2007 leben in Deutschland 15,4 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Davon entfallen auf Bürger der EU 3,7 Millionen. Auf die Herkunftsgebiete Bosnien und Herzegowina, Türkei, Nahe und Mittlerer Osten sowie Afrika 4 Millionen. Die Migranten aus diesen Herkunftsgebieten werden im Folgenden muslimische Migranten genannt. Sicher gibt es unter ihnen auch einige mit christlichen oder anderem religiösen Hintergrund. Aber diese fallen kaum ins Gewicht und verändern den statistischen Ausweis der Integrationsproblematik zudem durchweg in eine günstige Richtung, weil Christen und Juden aus diesen Gebieten stets ein überdurchschnittliches Integrationsverhalten zeigen. 4,6 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund können im Mikrozensus wegen inkonsistenter oder fehlender Angaben nicht einer bestimmten regionalen Herkunft zugerechnet werden. Geht man davon aus, dass beim Mikrozensus die Quote der fehlerhaften oder fehlenden Angaben über alle Menschen mit Migrationshintergrund gleichmäßig streut, dann bedeutet dies, dass die Zahl der muslimischen Migranten tatsächlich um 43% höher ist, also bei rund 5,7 Millionen liegt. Die sehr hohe Kinderzahl in dieser Gruppe deutet aber auch darauf hin, dass unter den Migranten mit fehlenden oder inkonsistenten Angaben Muslime überdurchschnittlich stark vertreten sind. Die Zahl der muslimischen Migranten in Deutschland könnte also auch bei 6 oder 7 Millionen liegen. Das mittlere Alter der muslimischen Migranten liegt unter 30 Jahren, während das mittlere Alter der autochthonen deutschen Bevölkerung etwa 45 Jahre beträgt. Der Anteil der Muslime an der Bevölkerung unter 15 Jahren liegt heute bereits bei 10%. Ihr Geburtenanteil noch deutlich höher. Berücksichtigt man die Zuordnungsproblematik, erhöhen sich die Zahlen entsprechend. Um das Jahr 1950 lebten praktisch keine Muslime in Westeuropa. Um das Jahr 1970 waren es etwa 2 Millionen. Im Wesentlichen Algerier in Frankreich, Pakistani in England und Türken in Deutschland. Heute beträgt ihre Zahl 15 bis 20 Millionen. Und sie wächst weiter schnell. Dieses Wachstum trifft überall in Europa auf eine in unterschiedlichem Maße, aber doch durchweg alternde und schrumpfende einheimische Bevölkerung.
Eine Studie aus dem Jahr 2013 von Aileen Güney und Margarita Göbel untersuchte die Auswirkungen des Sarrazin-Buchs auf die politische Teilhabe von Migranten und kam zu dem Ergebnis, dass es unter bestimmten Bedingungen tatsächlich zu einer Verunsicherung und Zurückhaltung bei der politischen Beteiligung von Migranten kommen könnte. Die Studie ergab jedoch auch, dass dieser Effekt durch eine gestärkte politische Bildung und Partizipationsmöglichkeiten abgeschwächt werden könnte. Eine weitere Studie aus dem Jahr 2012 von der Friedrich-Ebert-Stiftung untersuchte die Wahrnehmungen und Einstellungen türkeistämmiger Menschen in Deutschland und kam zu dem Schluss, dass die Thesen von Sarrazin bei vielen Migranten Ängste und Verunsicherung hervorgerufen haben. Allerdings hat die Studie auch gezeigt, dass Sarrazins Buch bei vielen Migranten auch zu einer verstärkten politischen Mobilisierung und Aktivität geführt hat. Es war in den folgenden Jahren interessant zu beobachten, wozu die Debatten zunächst geführt haben. Resignation? Naika Furutan, Leiterin des Deutschen Instituts für Migration und Integrationsforschung, kurz DEZIM, hat das Gegenteil beobachtet.
Wir können eigentlich sagen, die letzten Jahre, dass die letzte Dekade nach Sarrazins Buch, das sehr stark die Verantwortung für jegliche Form von sozialen Missständen einseitig Migrantinnen zugeschoben hat und vor allen Dingen muslimischen Migrantinnen, hat es eine ganze Dekade gegeben, in der das Bemühen darum zu zeigen, dass man dazugehört, besonders hoch war. Es gab eine ganze Reihe von Neugründungen von Vereinen und Initiativen. Interessanterweise hatten alle das Wort Deutsch im Namen. Deutsch plus deutsche Generation, neue deutsche MedienmacherInnen, deutscher Soldat. Ich könnte, glaube ich, noch eine ganze weitere Liste aufzählen. Und das alles war im Grunde genommen ein Motiv, das getrieben war von dem Gedanken, wir definieren jetzt das neue deutsche Wir. Und dieses neue deutsche Wir sollte inklusiver gelesen werden, pluraler gelesen werden.
Die Vielfalt in Deutschland macht sich auch an der Statistik bemerkbar. 27% der deutschen Gesellschaft heute haben einen Migrationshintergrund. Bei Jugendlichen unter 18 und Kindern liege dieser Wert bei 40%, so Furutan. Das Buch von Sarrazin macht mich richtig wütend. Ich meine, ich könnte das einfach ignorieren. Wenn man ihn fragen würde, würde er vielleicht sogar sagen, dass Leute wie du und ich gar nicht gemeint sind, wenn er solche Dinge von sich gibt.
Weit ausgeprägter noch als andere Migrantengruppen haben Muslime in Deutschland eine unterdurchschnittliche Beteiligung am Arbeitsmarkt, unterdurchschnittliche Erfolge im Bildungswesen und eine überdurchschnittliche Quote von Transferleistungsempfängern sowie eine überdurchschnittliche Beteiligung an der Gewaltkriminalität.
Das alles trifft auf uns nicht zu.
Ja, aber auf andere Bekannte möglicherweise. Oder aber auf Freunde, die in der Schule erfolglos waren, aber den Gemüsehandel der eigenen Eltern übernommen haben, heute Unternehmer sind und Steuern zahlen. Sie werden mit diesen Worten rassistisch angegriffen. Das kann mich ja nicht kalt lassen.
Ich erinnere mich noch an die Zeit. Damals habe ich überlegt, ob ich die doppelte Staatsbürgerschaft annehmen sollte. Ich hatte nur die türkische Staatsbürgerschaft und eine Aufenthaltserlaubnis.
Wie sich das schon anhört. Bei mir war das damals auch so. Wählen und gewählt werden war für uns gar nicht möglich. Aber in der Türkei konnte ich natürlich wählen.
Habe ich auch getan. Einmal war ich bei einem Wahltermin zufällig im Urlaub in Istanbul. Am Flughafen habe ich meine Stimme abgegeben.
Ist das eigentlich in allen Ländern so, dass Nichtstaatsbürger, die aber in diesem Land viele Jahre leben oder sogar dort zur Welt gekommen sind, einfach keine Chance auf Beteiligung haben?
Dazu hat mir Kemal Bozay, Sozialwissenschaftler an der EU Internationale Hochschule, etwas erzählt.
Das sind auch so gesetzliche Rahmungen, die strukturelle Unterschiede darstellen. Oder dass viele Menschen, die in NRW beispielsweise auch leben, zur ersten Generation gehören, vielleicht auch keinen deutschen Pass besitzen, immer noch kommunal gar nicht mitwirken können, mitentscheiden können. Wir haben in vielen europäischen Ländern das kommunale Wahlrecht für Menschen, die in dieser Stadt seit Jahren leben. Aber es gibt hier Menschen, die seit 30, 40 Jahren in Solingen oder an anderen Städten leben, die kein kommunales Wahlrecht haben. Das ist eine strukturelle Form, wo wir über Rassismus und andere grenzlichen Markierungen diskutieren müssen. Und das sind, glaube ich, auch Diskurse, die in der Weiterentwicklung sichtbar wurden. Und die letzte Ebene ist natürlich auch eine sogenannte intellektuelle Form von Rassismus, der jahrelang verdrängt war und der letztendlich auch von Sarrazin, ne, Buschkowski und anderen ja in den Diskursen in die Mitte der Gesellschaft geworfen wurde und der auch einen neuen rechtspopulistischen Diskurs ausarten lassen hat und auch daraufhin eine neue rechtspopulistische Bewegung entstanden ist, die sich dann erstmal im Rahmen von Pegida und andere Formen organisiert und mobilisiert haben und inzwischen auch im Parlament durch die AfD vertreten wird.
In unserer Jugend gab es eigentlich lange Jahre nur ein Thema in Bezug auf Rechtsextremismus und Politik. Da gab es die NPD und einen immerwährenden Versuch, die NPD zu verbieten.
Dabei hat man sich so sehr auf dieses Verbotdenken konzentriert, dass andere Formationen total übersehen wurden. In der Bundesrepublik einst so weit kommen würde, dass eine Partei wie die Alternative für Deutschland, die in vielen Teilen als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft wird, in fast allen Landesparlamenten vertreten ist.
Hättest du es für möglich gehalten, dass nach den Mordanschlägen in den 90er Jahren so viele Menschen mit Migrationshintergrund nochmal ums Leben gekommen sind? Der Soziologe Professor Dr. Aladin El-Mafalani zumindest nicht.
Und wenn man das vergleicht mit dann, weil nach Solingen und den 90ern, dachten wir, dass es aufgehört hat. bis wir dann 2010 erfahren haben, dass der NSU seit Ende der 90er weitergemacht hat. Und das war wirklich einschneidend.
Gemeint sind die Morde an 10 Personen durch den sogenannten nationalsozialistischen Untergrund, kurz NSU. Eine rechtsextreme Terrorgruppe, die zwischen 2000 und 2007 10 Menschen ermordete. 9 davon mit Migrationshintergrund sowie eine deutsche Polizistin. Der Blumenhändler Enver Şimşek, erschossen am 9. September 2000. Der Änderungsschneider Abdurrahim Özüdoğru, erschossen am 13. Juni 2001. Der Obst- und Gemüsehändler Süleyman Taşköprü, erschossen am 27. Juni 2001. Der Obst- und Gemüsehändler Habil Kılıç, erschossen am 29. August 2001. Der Arbeiter Mehmet Turgut, erschossen am 25. Februar 2004. Der Dönerbudenbesitzer İsmail Yaşar, erschossen am 9. Juni 2005. Der Mitinhaber eines Schlüsseldienstes Theodoros Bulgarides, erschossen am 15. Juni 2005. Der Kioskbesitzer Mehmet Kubaschik, erschossen am 4. April 2006. Der Betreiber eines Internetcafés Halit Yozgat, erschossen am 6. April 2006. Die Polizistin Michelle Kiesewetter, erschossen am 25. April 2007. Die Mörder dieser 10 Menschen ist der sogenannte NSU, der aus 3 Mitgliedern bestand. Uwe Mundlos, Uwe Bönhardt und Beate Zschäpe. Eine über Jahre systematisch mordende Terrororganisation mit nur 3 Mitgliedern. Dazu der Rechtsextremismusforscher Kemal Bozay.
Und der nationalsozialistische Untergrund, der sich so genannt hat, war keineswegs ein Trio gewesen von 3 Personen, sondern es ist ja ein Netzwerk von rechtsextremer Gewalt und rassistischer Gewalt gewesen, der sich vor allem gegen Menschen mit Migrationsgeschichte beruhte und hier vor allem auch gegen Türkeistämmige.
Im Rahmen der NSU-Morde hätte man gesehen, dass von den bekannten 10 Morden 8 an Türkeistämmigen begangen wurden.
Der griechischstämmige wurde ermordet, weil man gedacht hat, er wäre Türkeistämmiger. Das war zumindest in den Diskursen sehr stark so sichtbar. Und eine Polizistin, wo man auch heute nicht genau weiß, mit welchen Motiven sie ermordet wurde. Da wird viel spekuliert und da haben auch die Untersuchungskommissionen nicht viele Berichte herausstellen können, sodass wir sehen, dass der NSU ein Teil dieser Kontinuitätslinie ist, die schon in den 90ern existiert haben.
Bozay spricht hier von einer Kontinuitätslinie, weil der NSU in einer Linie mit den Mordanschlägen von Mölln 1992 und Solingen 1993 gedacht werden muss. Eine Darstellung, wonach sich hinter den rechtsextremistischen Taten der 90er Jahre Einzeltäter oder aufgebrachte Jugendliche stünden, will Bozay nicht gelten lassen.
Aber wir haben nicht von einem rassistischen Motiv und rechtsextremen Motiv gesprochen. Es waren immer Einzeltäter. Es waren die Jugendlichen teilweise, die am Abseits der Gesellschaft liegen würden, wobei die Biografien der Jugendlichen sehr unterschiedlich waren. Aber man hat es als Einzelfälle betrachtet. Und die Kontinuitätslinie zu NSU und Hanau zeigt, dass wir nicht mehr von Einzelfällen sprechen können, sondern dass die rechtsextreme Gewalt, die existiert hat und auch eine Kontinuitätslinie aufweist, letztendlich auch eine Linie hat und eine Fortsetzung in verschiedenen Ebenen darstellt.
Die Gründung des NSU geht ebenfalls auf die 1990er Jahre zurück. In den folgenden Jahren beteiligten sich die Terroristen des NSU an verschiedenen Aktionen, darunter auch Sprengstoffanschlägen. Die 3 namentlich bekannten Mitglieder haben sich im Umfeld der rechtsextremen Szene in Jena, Thüringen, kennengelernt. Also in der damaligen DDR. Laut Publizist Max Czolek spielt die Wiedervereinigung Deutschlands hier eine entscheidende Rolle. Der Zusammenschluss der Bundesrepublik mit der DDR habe zu einem Rechtsruck im Westen geführt.
Die 90er Jahre sind eigentlich das Requiem zu einem gescheiterten Vergesellschaftungsprojekt, nämlich dem Versuch, einen Teil der deutschen Gesellschaft, nämlich dem Teil, der auf dem Gebiet der ehemaligen oder damaligen DDR gelebt hat, diesen Teil antifaschistisch zu vergesellschaften. Das hat nicht geklappt.
Czolek versucht einen historischen Erklärungsansatz hierzu. Es sei sehr interessant zu schauen,
wie eigentlich BRD und DDR als 2 Nachfolgestaaten des Nationalsozialismus, wie die den Nationalsozialismus anordnen. Also wie sie erklären, was da eigentlich passiert ist. Weil das mag fast so ein bisschen überraschend oder banal klingen, aber es ist nicht so einfach zu erklären, was da passiert ist. Was hat denn 33 möglich gemacht und was hätte es verhindert, ist eine Frage, die hat ganz viel mit politischen Überzeugungen zu tun. Und in Westdeutschland sagt man im Prinzip, und das ist Konrad Adenauers Regierungserklärung 1949, also das sozusagen, das ist politisch dominantes Narrativ zu diesem Zeitpunkt. Er sagt, also vom Nationalsozialismus können wir lernen, was passiert, wenn die Extreme in einer Gesellschaft, die Linken und die Rechten, zu stark werden. Und das ist natürlich, dieses Echo haben wir heute noch, zu sagen, die bürgerliche Mitte, die muss verteidigt werden gegen links und rechts. Die DDR, auch aus biografischen Gründen, weil die Leitungsebene kommunistisch ist, kommt zu einem ganz, ganz anderen Schluss historisch. Die sagt im Prinzip, Nationalsozialismus entsteht, wenn es nicht genug Antifaschisten gibt. Das ist eine andere Erzählung. Jetzt können Sie selber entscheiden, welche Erzählung plausibler klingt, auch in Ihrer eigenen Erfahrung, wenn Sie so sich umschauen, was sozusagen Nationalsozialistinnen oder neuen völkischen Rechten mehr Einhalt gebietet. Ob es der Kampf gegen Linke ist, oder ob es vielleicht eher der Kampf gegen völkische Rechte ist. Aber das sind zwei Narrative, zwei Perspektiven, die sehr unterschiedliche Politiken dann bedingen. Und es steht außer Frage, und ich glaube, ehrlich gesagt, das Projekt DDR wird erst sichtbar in der Dramatik seines Scheiterns, wenn man ernst nimmt, was es am Anfang eigentlich sich vorgenommen hatte, nämlich eine antifaschistische Gesellschaft zu bauen. Und da sind wir jetzt wieder bei den 90ern.
Dieses Scheitern, Antifaschismus in der DDR zu etablieren, führte laut Čolek zu der Pogromstimmung in den 90er Jahren. Doch nach dem großen gesellschaftlichen Knall auf den Mordanschlag von Solingen schien sich die Lage in den folgenden Jahren zunächst zu entspannen.
Besonders in den türkischen Communities, bei jungen Leuten, also gerade Leute auch in meinem Alter, die gedacht haben nach Solingen, so, jetzt ist gut, das war mal ein Ausrutscher, die gehofft haben, dass es jetzt praktisch nur noch bergauf geht, haben ohnehin mitbekommen, da sind andauernd, das was später als NSU rauskam, andauernd sind da Mordanschläge und das stimmt doch was nicht. Aber man war skeptisch, ich selber übrigens auch, habe ich sehr kritisch besprochen, dass in Dortmund gab es einen Anschlag, Mehmet Kubaschik wurde hingerichtet und er ist Kurde und die ganzen und ich habe damals in der Straße gewohnt, wo das passiert ist. Also Luftlinie, keine 100 Meter. Und in Bochum habe ich aber studiert, das war in Dortmund, in Bochum habe ich studiert. Und die ganzen kurdischen Studierenden in Bochum, die so vereinigt waren, haben gesagt, das waren Nazis. Und ich habe damals gesagt, ja, kann sein, glaube ich nicht und so weiter. Ne? Und dann kam es aber genauso raus. Also alles, was die gesagt haben damals, alles, was die vermutet haben, hat sich genauso als wahr herausgestellt. Alles, wo ich dachte, die übertreiben oder das sind Gerüchte, dass Leute die gesehen haben und auch Hinweise gegeben haben, dass da andere Leute waren, dass das kein internes Rotlichtmilieu oder sonst was Ding ist.
Ab 2000 begann der NSU zu ermorden. Die Taten wurden mit einer Cesca 83-Pistole begangen, die der Gruppe zugeordnet werden konnte. Trotz intensiver Ermittlungen konnte die Polizei die Täter lange Zeit nicht identifizieren und ging stattdessen von einer Serie von Dönermorden aus. Dieser Begriff entstand, nachdem ein Polizeireporter aus Platzgründen, wie es damals hieß, den Satz »der Mord an dem Dönerverkäufer« abkürzen wollte. Doch insgesamt wurde damit später suggeriert, dass die Morde keinen rechtsextremistischen Hintergrund hatten, sondern auf innertürkische oder türkisch-kurdische oder andere kriminelle Machtkämpfe wie in der Drogenszene zurückzuführen sind. Und Dönerbuden sollten angeblich Dreh- und Angelpunkt dessen gewesen sein. Dieses Framing wurde größtenteils durch die Berichterstattung gesetzt und permanent bespielt, wie ehemalige Nachrichten heute verdeutlichen. Geht es um Drogendepots bei biederen und somit unverdächtigen Geschäftsleuten, die durchaus ein paar Euro nebenbei brauchen können? Einiges spricht für die Theorie. Nürnberg liegt verkehrsgünstig. Die Heroinroute von Osteuropa nach Holland führt über das Autobahnkreuz Nürnberg. Nürnberger Zeitung. Die blutigen Taten wurden als Dönermorde bekannt. Ein mysteriöser Unbekannter tötete in deutschen Großstädten zwischen 2002 und 2006 serienweise ausländische Kleinunternehmer. Nun wird spekuliert, ob zwischen der Mordserie und dem Fußballwettskandal ein Zusammenhang besteht. Stern. Spur der Dönermörder führt zur Wettmafia. Die Polizei verfolgt eine heiße Spur. Die Ermittlungen wegen verschobener Fußballspiele haben einen Hinweis auf die sogenannten Dönermorde ergeben, eine der mysteriösesten Tötungsserien Europas. Hatten die 9 Erschossenen Schulden bei der Wettmafia? Spiegel. Erst im November 2011 kam die Existenz des NSU ans Licht, als Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt tot in einem Wohnmobil gefunden wurden, das in Flammen aufging. Beate Zschäpe stellte sich der Polizei und wurde festgenommen. In der Folgezeit wurden weitere Mitglieder und Unterstützer des NSU ermittelt und angeklagt. Der Fall NSU gilt als einer der schwersten politischen Skandale der Nachkriegszeit in Deutschland und hat eine Debatte über das Versagen der Sicherheitsbehörden ausgelöst. Der Bundesverfassungsschutz und die Landesbehörden sind in Deutschland unter anderem für die Überwachung extremistischer Gruppen zuständig. Wie schon bei dem Mordanschlag von Solingen haben die Behörden auch beim NSU eine fragwürdige Rolle gespielt. Im Zusammenhang mit dem NSU wurden unter anderem Vorwürfe laut, dass der Verfassungsschutz möglicherweise in die Aktivitäten der Gruppe verwickelt sei oder diese zumindest hätte verhindern können. In der Tat tauchten im Zuge der NSU-Ermittlungen Namen von Informanten auf, die, genau wie bei dem Brandanschlag von Solingen, als sogenannte V-Leute in der rechtsextremen Szene unterwegs waren und möglicherweise mit dem NSU in Kontakt standen. Besonders bekannt wurde in diesem Zusammenhang Thomas Richter, der mit dem Tarnnamen Corelli als V-Mann des Bundesverfassungsschutzes von Februar 1994 bis November 2012 aktiv war. Im Februar 1995 traf Richter Uwe Mundlos, also einen der späteren NSU-Terroristen. Von Richter erfuhr der Bundesverfassungsschutz, dass Mundlos in Jena die Kameradschaft Jena gründete, wie in dem Bericht des Sachverständigen Rechtsanwalts Jerzy Montag vom 4. November 2015 zum V-Mann Corelli bekannt wurde. In der Presse wurde berichtet, dass es nach Bekanntwerden des NSU zu systematischen Aktenvernichtungen in Behörden kam. Der Begriff des Aktenschredderns wurde in diesem Kontext ikonisch. Doch offenbar wurden nicht alle Akten vernichtet. Einige kamen für 120 Jahre unter Verschluss. Staatsgeheimnisse auf Kosten der Opfer und ihren Hinterbliebenen? Ach du Scheiße. Fatih Jan Böhmermann hat in seiner Sendung Magazin Royal im ZDF einfach mal die NSU-Akten veröffentlicht. Wie geil ist das denn?
Oha! Wann ist denn das passiert?
Offenbar in der Sendung gestern Nacht.
Ist die Folge schon in der ZDF-Mediathek abrufbar?
Schauen wir mal. Ja, die ist online. Sollen wir uns die reinziehen?
Worauf wartest du?
Genau an dem Tag, an dem die Justiz die Ermittlungen zum NSU aufgenommen hat, wurden im Bundesamt für Verfassungsschutz Neonazi-Akten geschreddert.
Sass.
Das große Aktenschreddern beim Verfassungsschutz, angeordnet von Lothar Lingen. Lothar Lingen, auf solche Namen müssen selbst die Autorinnen bei Barbara Salisch trotz 5 Sendungen die Woche nicht zurückgreifen. Lothar Lingen ist natürlich, Verfassungsschutz, ein Tarnname. Lothar Lingen, was war genau sein Job? Er war im Bundesamt für Verfassungsschutz Referatsleiter in der Abteilung Rechtsextremismus.
L. ließ gerade eine Woche nach dem Selbstmord von Böhnhardt und Mundlos Akten von V-Leuten schreddern, die zum Umfeld des NSU gehörten.
Aber Schredder Lothar war bestimmt nicht völlig klar, dass sich die Öffentlichkeit sehr für die Akten interessieren wird, oder?
Mir war völlig klar, dass sich die Öffentlichkeit sehr für die Quellenlage des Bundesamtes für Verfassungsschutz in Thüringen interessieren wird. Vernichtete Akten können nicht mehr geprüft werden.
Vernichtete Akten können nicht mehr geprüft werden. Tote Amseln zwitschern nicht.
Kann das wirklich sein? Diese Aussage ist doch völlig offenbarend.
Ich bin gerade auch richtig geschockt. Warte mal, hast du das gehört?
Nee, nochmal bitte. Mach mal die Stelle nochmal.
Andreas Temme.
Andreas Temme.
Andreas Temme. Kein Tarnname. Andreas Temme war Verfassungsschützer und V-Mann-Führer beim hessischen Verfassungsschutz. Ein V-Mann-Führer ist beim Verfassungsschutz dafür zuständig, dass Spitzel ihre Informationen auch im Amt abliefern. Und jetzt, meine Damen und Herren, wird es gruselig. Am 6. April 2006 wurde Halit Yozgat in seinem Internetcafé im nordhessischen Kassel von der rechtsextremen NSU-Bande erschossen. Und zufällig am Tatort war der Verfassungsschützer Andreas Temme, der damals zufällig zuständig war für einen rechtsextremen Spitzel in Nordhessen. Neonazis ermorden einen Menschen und zufällig am Tatort ein Verfassungsschützer, der für Neonazis zuständig ist und hinterher behauptet, nichts von dem Mord gehört oder gesehen zu haben.
Das ist einfach unfassbar. Man kommt sich hier wirklich völlig auf den Arm genommen vor.
Da kriegt man ja Angst. Das ist vollkommen unglaubwürdig.
Oha, jetzt kommt's, glaube ich.
Wir finden, meine Damen und Herren, wir sollten nicht die einzigen Vollidioten bleiben, die diese Akten lesen können. Und darum veröffentlicht der Verfassungsschutzschutz zusammen mit dem ZDF Magazin Royal und fragt den Staat heute, genau jetzt, die sogenannten NSU-Akten, den geheimen Prüfbericht über den Verfassungsschutz, der eigentlich noch bis 2044 unter Verschluss sein sollte. Für alle in voller Länge zum Runterladen und Durchschmökern. Ist ja unser Inlandsgeheimdienst, der gehört uns ja auch allen. Da wollen wir schon wissen, was da so abgeht. Meine Damen und Herren, der NSU-Bericht ist hiermit offiziell, inoffiziell freigegeben und zwar jetzt.
Tschüss. Verdammte Axt. Wie geil ist das denn?
Seit Jahren beschäftigt mich das Thema journalistisch enorm. Dass Böhmermann so eine Veröffentlichung geglückt ist, finde ich einfach klasse. Stell dir vor, der würde das in der Türkei machen.
Dann müsste er, wie türkische Exiljournalisten auch, aus dem Land fliehen. Aber bist du dir sicher, dass das hier folgenlos bleiben wird? Ich befürchte, dass das auch in Deutschland ein Nachspiel haben könnte. Der ist da einigen Leuten ganz schön auf den Schlips getreten.
Ich hoffe nicht, dass man gegen Böhmermann für so etwas vorgeht. Schließlich ist der Zuspruch für seine Bekanntmachung der NSU-Akten in der Bevölkerung sehr groß.
Für mich ist das eine Heldentat aller Beteiligten in dieser Redaktion. Jetzt weiß man mehr über die Hintergründe. Zum Beispiel wissen wir auch, dass die wichtigsten Akten tatsächlich vernichtet wurden. Und eine Akte mit bescheidenen Informationen wurde unter Verschluss gebracht.
Dieses Akten vernichten wird womöglich folgenlos bleiben. Es ist sehr verstörend zu wissen, dass so etwas in unserer Demokratie möglich ist.
Es ist zum Verzweifeln. Ein Blick in das Jahr 2019. Am Morgen des 2. Juli bestimmt nur ein Thema die Nachrichten. In der Nacht wird Dr. Walter Lübcke ermordet. Vielen wird der Name bis hierhin nicht geläufig sein. Doch das ändert sich rasch. Denn der Tod des Kasseler Regierungspräsidenten ist kein gewöhnlicher. Es ist Mord. Der Christdemokrat Lübcke wird auf seiner eigenen Terrasse aus nächster Nähe erschossen. Der Mörder, wie sich später herausstellt, heißt Stefan Ernst. Und genau hier beginnt eine neue Ära des rechtsextremistischen Terrors. Schließlich ist der Mörder Stefan Ernst ein polizeibekannter Neonazi. Schon in den 90er Jahren hatte er versucht, das Haus einer türkischen Familie anzuzünden, hat dann einen Imam mit einem Messer lebensgefährlich verletzt und wurde schließlich 1995 für einen Bombenanschlag auf ein Flüchtlingsheim verurteilt.
Moment. Ein Neonazi ermordet einen deutschen CDU-Politiker? Was ist denn jetzt los?
Ich verstehe die Welt nicht mehr.
Und das war, glaube ich, dieser Punkt, Ermordung von Walter Lübcke war so ein Punkt, wo klar wurde, rechter Terror, der ist eben eine Gefahr auch für CDU-PolitikerInnen.
Sagt Czolek. Der Publizist hat am Zentrum für Antisemitismus der TU Berlin promoviert und beobachtet die Entwicklung ganz genau.
Ja, und das geht dann schneller. Ne? Es ist krass deprimierend, dass sozusagen, es sagt einem so viel darüber, welche Menschen als zugehörig und schützenswert gelten und welche nicht. Und gleichzeitig passiert dann irgendwas. Und vielleicht muss man einfach sagen, ja gut, dass es jetzt passiert. Und diese Einsicht, die nehmen wir mit und die müssen wir immer wieder unterstreichen, weil solange wir warten müssen, dass ein CDU-Politiker ermordet wird, solange ist diese Gesellschaft noch nicht an dem Punkt, an dem sie ein Mölln und ein Sonnenblumenhaus und ein NSU grundlegend verhindern kann. Weil solange der NSU keine CDU-Politiker umbringt, solange kann er es halt machen. So. Das heißt, also wir müssen, glaube ich, schon das Nachdenken über Zugehörigkeit, das Nachdenken, was bedeutet das, wenn der neben mir Gewalt erlebt? Bedeutet das für mich irgendwas? Was bedeutet es, wenn meine FreundInnen bedroht sind davon, dass die AfD kommt? Selbst wenn ich es nicht wäre, was heißt es dann? Fühle ich mich davon auch bedroht und zwar so bedroht, dass ich aktiv werde, dass ich etwas tue dagegen? Das, glaube ich, ist eine entscheidende Frage. Wie sehr glauben wir, dass alle Menschen zu dieser Gesellschaft gehören und dass es ein Verlust wäre, der nicht hinzunehmen ist, wenn diese Menschen sich unsicher fühlen, wenn sie Angst haben um ihr Leben?
In dem Gerichtsverfahren wird klar, der Mörder hatte Lübcke schon länger im Visier. Dieser hatte auf einer Bürgerversammlung, auf der auch Ernst und andere Neonazis anwesend waren, für eine liberale Flüchtlingspolitik plädiert. Der 9. Oktober 2019. Es ist Yom Kippur, der höchste jüdische Feiertag. Yom Kippur steht eigentlich für Versöhnung. An diesem Tag, so ist der Glaube, vergibt Gott den Gläubigen ihre Sünden. Viele Jüdinnen und Juden treffen sich an diesem Feiertag in den Synagogen. Auch im Paulusviertel in Halle an der Saale. Hier empfängt die Gemeinde gerade eine jüdische Gruppe aus Berlin. Alles läuft gewöhnlich ab, bis um 12.03 Uhr ein Knallgeräusch zu hören ist. Über eine Überwachungskamera versuchen die Gläubigen zu verstehen, was draußen vor sich geht. Angst macht sich breit. Der Gottesdienst wird unterbrochen. Denn auf der Kamera sind schreckliche Szenen zu sehen. Ein Mann wirft Brandsätze auf die Synagoge und beschießt die Tür. Glücklicherweise hält dieser aber stand. Das macht ihn noch aggressiver. Eine Passantin spricht ihn an. Sie bringt der Attentäter mit seiner Pistole um. Die mutige Frau stirbt an Ort und Stelle. Als der Täter versteht, dass er nicht in die Synagoge eindringen kann, fährt er weiter und hält an einem nahegelegenen Dönerimbiss an. Hier schießt er auf Passanten. Ein Imbissgast wird getroffen und erliegt später seinen Verletzungen. Anschließend beginnt der Fluchtversuch vor der Polizei. Rund eine Stunde später wird er festgenommen. Der Täter heißt Stefan B., damals 27 Jahre alt. Die ganze Tat filmt er mit einer Helmkamera und überträgt die Bilder live ins Netz. Währenddessen äußert er sich massiv judenfeindlich. Die Tat löst eine große Schockwelle im Land aus. Am Tag danach besucht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Tatort.
Dieser Tag ist ein Tag der Scham und der Schande. Dass in diesem unserem Land, ein Land mit dieser Geschichte, ein Anschlag auf eine vollbesetzte jüdische Synagoge, das am höchsten jüdischen Feiertag stattfindet, das erfüllt uns alle mit Entsetzen und Abscheu. Aber einen solchen feigen Anschlag zu verurteilen, das reicht nicht. Es muss klar sein, dass der Staat Verantwortung übernimmt für jüdisches Leben, für die Sicherheit jüdischen Lebens in Deutschland. Und ebenso klar muss sein, die Gesellschaft, die gesamte Gesellschaft muss Haltung zeigen, eine klare, eine entschiedene Haltung der Solidarität mit den jüdischen Mitmenschen in unserem Land. Und das unter Beweis stellen.
Staatliche Verantwortung, gesellschaftliche Haltung. Auch ich habe das erwartet. Als Deutscher, als Türke, als Mensch. Doch Hanau hat mich eines Besseren belehrt. Hanau. Es ist der Abend des 19. Februar 2020. Ich schaue mir das Champions-League-Spiel des Red Bull Leipzig gegen den Londoner Club Tottenham an. Nebenbei stöbere ich durch mein Social-Media-Feed. Überall dasselbe. Hashtag Hanau. Hanau? Liegt das nicht irgendwo bei Frankfurt am Main? Also rund 2 Fahrtstunden von hier. Was ist dort passiert? Ich lese etwas von einem Anschlag. Nein, denke ich mir. Nicht schon wieder so einer, der glaubt, in den Dschihad ziehen zu müssen und damit uns Muslimen nur schadet. Ich realisiere den Ernst der Lage immer mehr, kann mich nicht mehr auf das Fußballspiel konzentrieren und switche um. Einige Nachrichtensender berichten bereits darüber.
Dabei wurden 9 Menschen getötet und mehrere verletzt.
Die ersten Meldungen über Hanau sprechen von clan-internen Konflikten. Die Drogenszene habe sich in den beiden Shisha-Bars bekriegt. Es kommt ganz anders als erwartet. Anscheinend gibt es einen einzelnen Amokläufer. Die Vermutung von ausländischer Clankriminalität entpuppt sich als vorurteilbelasteter Schnellschuss. Wie auch immer sind die Geschehnisse in Hanau verheerend. 9 Tote. Die Opfer heißen Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kiyapac, Hamza Kurtovic, Vili Viorel Paun, Fatih Saracoğlu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov. Sie alle haben etwas gemeinsam. Eine Zuwanderungsgeschichte. Es ist ein rassistisch motivierter Mordanschlag. Der Täter hat Shisha-Bars angegriffen. Vor seiner Tat hat der Täter Videos mit rassistischen Ansichten ins Netz gestellt. Darin waren antisemitische und verächtliche Töne gegenüber Musliminnen und Muslime zu hören. Verletzte Opfer und Augenzeugen berichten später, dass die Polizei den Notruf nicht ernst genommen habe. Hanau ist in einem Schockzustand. Und mit Hanau ganz Deutschland. Am nächsten Tag kommen Politikerinnen und Politiker aus den unterschiedlichsten Parteien nach Hanau. Auch Bundespräsident Steinmeier ist da.
Eine Terrortat, die uns auch in schrecklicher Weise an den Mord an Walter Lübcke und zuletzt an den Anschlag auf die Synagoge in Halle erinnert. Denn das heißt doch Terror. Durch Gewalt und Tod Schrecken verbreiten, Angst machen, uns auseinanderzutreiben.
Emotionale Worte, die wichtig sind. Trotzdem ist der Anschlag in Hanau passiert. Trotzdem konnte er nicht verhindert werden. Steinmeier und andere Politiker meinen es sicherlich ernst, wenn sie sagen, sie wollen solche schreckliche Taten nicht zulassen. Doch.
Das Besondere ist, dass wir es jetzt 77 Jahre mehr oder weniger gut gemeint haben in Deutschland und immer noch Halle und Hanau passiert. Und daraus muss man doch zumindest schließen, dass das nicht ausreicht. Dass wir irgendetwas übersehen haben. Dass also die Absichtserklärung nicht der realen Handlung entspricht.
Čolek meint damit wohl, dass der Rechtspopulismus über die Jahre schleichend gewachsen ist. So sehr, dass die Vertreter im Bundestag ihre Position prominent platzieren können. Die Rede von AfD-Fraktionschefin Alice Weidel 2018 im Bundestag ist ein heftiges Beispiel hierfür.
Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern.
Und selbst nach Terrortaten wie in Hanau treten Politiker der AfD im Bundestag an den Pult und sorgen für Verwirrung, wie zum Beispiel Gottfried Curio in der Bundestagsdebatte zu Hanau.
Die Mordtat von Hanau erschüttert und wühlt auf. Was auch erschüttert, ist die reflexhafte Hetze, mit der hier Opfer zur parteipolitischen Münze geschlagen werden. Sie spannen ermordete Menschen vor den Karren ihrer Parteipolemik. Der Generalbundesanwalt weiß mitnichten, wie sich die Motivation des Täters entwickelt hat. Aber doch unzurechnungsfähig, das bejaht er. Nicht ihre Diffamierung, das ist der wahre Sachstand.
Für Max Čolek halten die demokratischen Kräfte nicht ausreichend dagegen. Der Schriftsteller sieht mehr Symbolhandlungen als echte Veränderungen.
Und das ist doch das, was wir sehen können, dass die symbolische Handlung, die Kniefälle, die Reden, die Gedenktage, all das, dass die wie entkoppelt sind von dem, was auf einer strukturellen Ebene sich ändern müsste. Also wir wissen, dass der NSU auch Ergebnis nicht nur eines Totalversagens der Sicherheitsbehörden war, sondern realer rassistischer Strukturen. Wir wissen von vielen Studien, und jetzt gerade ist wieder eine neue rausgekommen darüber, dass in Polizei und Bundeswehr massiv rechtsradikale Netzwerke existieren. Das ist etwas, das müsste man thematisieren, wenn man sagt, wir nehmen das ernst, dass Rassismus und Antisemitismus in dieser Gesellschaft existiert. Wie wird der Staat, wie werden staatliche Stellen operieren, dass sich das nicht wiederholt? Und das steht für NSU im Raum und das ist bei den Prozessen gnadenlos unter den Tisch gefallen. Die Frage der Verantwortung in Bezug auf NSU wurde gelöst über Reden, über symbolische Handlungen. Aber die reale Verantwortung, wer hat die denn übernommen? Niemand. Die Leute waren alle, also sozusagen das, was da passiert, und das sozusagen habe ich mir, meine Kollegin Melikiak hat sich das genauer angeschaut, die war wirklich bei den Prozessen jeden Tag dabei. Die Leute setzen sich dahin, die Verfassungsschutzchefs aus den jeweiligen Ländern setzen sich hin und sagen, also ich habe das eigentlich immer nur gut gemeint, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Das ist sozusagen Erinnerungskultur at its worst. Man stellt sich hin, sagt, wir meinen es doch nur gut. Und am Ende kriegen die Leute vielleicht ihr Denkmal auf dem Marktplatz. Und was dann?
Die Integrationsforscherin Naika Frutan hat aber aufgrund jüngerer Studien einen etwas milderen Blick auf die Zukunft als Čolek. Sie sieht durchaus, dass die Probleme gesamtgesellschaftlich erkannt werden. So könnten auch die richtigen Handlungsgrundlagen geschaffen werden.
Und was wir aber tatsächlich beobachten, ist, dass innerhalb der Bevölkerung die Erkenntnis, dass Rassismus ein Problem für die gesamte Gesellschaft ist, gewachsen ist. Wir haben erst vor kurzem den Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor veröffentlicht, wo wir feststellen konnten, dass die Frage, ob es Rassismus in Deutschland gibt, Eine ist, die 90% der Bevölkerung bejahen. Das ist ein bisschen analog zu der Frage, ist Deutschland ein Einwanderungsland oder nicht, zu sehen. Also auch die Rassismusfrage wurde lange Jahre negiert. Man sprach in diesem Land überhaupt nicht von Rassismus, sondern von Fremdenfeindlichkeit, Ausländerfeindlichkeit, Xenophobie. Aber in der Tat ist es so, dass die aktuellen Zahlen deutlich machen, die breite Bevölkerung erkennt Rassismus als Problem an. Nicht nur, dass 90% sagen, ja, es gibt Rassismus, es geht weiter. 60% sagen, Rassismus gibt in deutschen Behörden, gibt es Rassismus, oder die deutsche Gesellschaft ist rassistisch oder wir leben in einer rassistischen Gesellschaft. Das ist tatsächlich so, damit im Grunde genommen können wir erkennen, dass die Auseinandersetzung damit schon sehr viel weiter fortgeschritten ist, als es vorher war.
Ich beende meine Reise dort, wo ich angefangen habe. Diesmal bin ich alleine unterwegs. Ich habe Glück, die Sonne scheint wieder über Chorweiler. Die hohen Plattenbauten werfen wieder große Schatten auf den Boden. Ich entscheide, wo lang ich gehe. Mal laufe ich in der Sonne, wenn es zu heiß wird, gehe ich in den Schatten. Das ist Deutschland. Wie in jedem anderen Land dieser Welt haben wir Probleme, aber auch Chancen und Möglichkeiten auf ein gutes, würdevolles Leben. Wir haben unsere Sonne und die Schattenseiten in diesem Leben. Manche Dinge werden einem nicht unbedingt hinterhergeschmissen. Aber wer sich einsetzt, engagiert und die Möglichkeiten nutzt, der bekommt die Chance. Gut, dass wir nicht in Chorweiler geblieben sind, auch wenn unsere Zeit hier wirklich schön war. Doch als ein Deutschtürke will ich nicht in der Peripherie sein. Meine Kinder sollen von Anfang an genau in der Mitte dieser Gesellschaft aufwachsen. Deutschland ist zum jetzigen Zeitpunkt ein Einwanderungsland mit Wehen. Ob die Geburt eine einfache wird, das werden wir wohl noch sehen. In der nächsten Folge geht es um einen diskursiven Blick auf die vergangenen Jahre, in der sich Deutschland als Einwanderungsland etabliert hat. Die Perspektive einer jungen Autorin aus der sogenannten Generation Z schaut auf die Probleme in den Punkten Integration, Extremismus und Chancengleichheit. Autor Hüseyin Toppel, Lektorat Rüdiger Achenbach, Redaktion Cornelius Strobel, Schnitt Yusuf Temizurek, Sound Malik Quality, Sprecher Kai Setti, im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung. Am Mikrofon verabschiedet sich Hüseyin Toppel.